The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Sie hören uns jeden Morgen. Am Montag sehen Sie uns auch live auf der Bühne im Stage Operettenhaus in Hamburg. 19 Uhr zur Auftaktshow unserer Late Night Tour 2026. Alles, was Sie aus diesem Podcast kennen, nur diesmal mit Bühne. Live ist der neue Kopfhörer. Alle Infos in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Und damit, guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 25. Juni. Die Bundesregierung ist offenbar gerade im Reformflow. Nach den Vorschlägen der Rentenkommission sollen jetzt auch noch vor der Sommerpause die Weichen für eine große Steuerreform gestellt werden. Klar ist bislang nur das Ziel, kleine und mittlere Einkommen sollen ab dem kommenden Jahr entlastet werden. Aber wie das konkret aussehen soll, darüber streiten Union und SPD noch. Gleichzeitig sickern erste Details durch und die kennt der Leiter unserer Wirtschaftsredaktion, Christian Schlesiger. Hallo Christian.
Hallo Chelsea.
Christian, kommt sie jetzt wirklich, die große Einkommensteuerreform?
Ja, Chelsea, das ist der Plan. Am Sonntag wollen sich die Parteichefs von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt treffen, ja, um den gordischen Knoten zu durchschlagen. Wie so oft, es geht um Details, Interessenpolitik und auch um Macht.
Ja, der Koalitionsvertrag sieht vor, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Was sind denn eigentlich die Streitpunkte?
Ja, die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen, die ist absolut unstrittig. Die wollen alle. Die Frage ist, wie groß soll die Entlastung ausfallen und wie will man die Steuermindereinnahmen gegenfinanzieren? Derzeit kursieren in Regierungskreisen zwei Lösungsideen, die das SPD-geführte Finanzministerium in die Reformgespräche eingespeist hat. Das eine Paket sieht eine Entlastung von 20 Milliarden Euro vor, das andere Paket eine Entlastung von 30 Milliarden Euro. Bei beiden Lösungsansätzen sollen Reichensteuer und Spitzensteuersatz erhöht werden. Bei dem großen Entlastungspaket wäre auch noch eine Reform der Erbschaftssteuer drin. Die Union will das eigentlich nicht. Also bei der Reichensteuer gab es schon mal einzelne Stimmen aus der Union, die gesagt haben, okay, da können wir mitgehen. Aber eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes ist eigentlich ein Tabu. Denn das betrifft auch viele Freiberufler und Selbstständige, also klassische Unionswähler. Ärzte, Steuerberater, Psychotherapeuten, Ingenieure, Kioskbesitzer, die zahlen auf ihre Gewinne Einkommensteuer. Die will man nicht zusätzlich belasten.
Na, siehst du denn eigentlich eine Lösung?
Aktuell greift der Spitzensteuersatz, der liegt bei 42%, bei einem zu versteuernden Einkommen von rund 70.000 Euro. Wenn die Union eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes mitgehen würde, dann aus meiner Sicht nur, wenn man diesen Steuersatz viel später greifen lässt. Also vielleicht ab 80.000 oder 90.000 zu versteuerndem Einkommen, vielleicht auch 100.000. Und dann gibt es ja noch die Reichensteuer von 45%. Die gilt heute bei einem Single ab rund 280.000 zu versteuerndem Einkommen. Die könnte zum Beispiel früher greifen. Ganz vom Tisch ist meines Wissens auch noch nicht die Idee, dass man die Mehrwertsteuer erhöht. Die Union hat dafür schon immer Sympathien gehabt, die SPD eher nicht. Ein Prozentpunkt mehr Mehrwertsteuer bringt aber locker 10 Milliarden Euro. Damit ließe sich eine Einkommensteuerreform durchaus finanzieren.
Aber noch ist keine Einigung in Sicht, richtig?
Die Lage ist volatil. Es sollen zur Gegenfinanzierung ja auch Subventionen und Finanzhilfen gekürzt werden. Da geht es dann schnell um Klientelinteressen. Derzeit kann man zum Beispiel Handwerkerrechnungen von der Steuer absetzen. Die CSU will das nicht ändern. Allerdings muss man auch sagen, es gibt derzeit ein Momentum für Reformen. Bei der Rentenreform hat man gesehen, dass eine große Reform bei der Bevölkerung durchaus gut ankommen kann. Der eine oder andere Minister war selbst überrascht, wie gut das funktioniert hat.
Und du meinst, das kann die Verhandlungen verändern?
Ja, das glaube ich. Und zwar dann, wenn man der Einkommensteuerreform ein eigenes, neues Narrativ verpasst. Es geht nicht nur um die Entlastung und Belastung von Einkommen, sondern auch um radikale Steuervereinfachung. Der eine oder andere erinnert sich, Friedrich Merz hat 2003 mal die Idee in die politische Diskussion gebracht, dass die Steuererklärung auf den Bierdeckel passen muss. Ja, und die Bild hat jetzt berichtet, dass man nun drüber nachdenkt, Ausnahmen zu streichen, pauschal statt Einzelregelungen einzuführen. Eine Steuererklärung könnte auch alle 2 Jahre abgegeben werden. Außerdem redet man offenbar über das Hessen-Modell. In Hessen bieten Finanzämter den Bürgern in einem Pilotprojekt an, die Steuererklärung vorauszufüllen. Das machen viele. Und ja, plötzlich bekäme die Einkommensteuerreform eine ganz andere Erzählung.
Vielen Dank für den Einblick, Christian.
Sehr gerne, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dalia Samra-Rothe ist Delegierte der deutschen Wirtschaft für Saudi-Arabien, Bahrain und Jemen und lebt seit vielen Jahren in Riad. Sie weiß, wie die Golfstaaten ihre Zukunftsstrategien nach dem Iran-Debakel anpassen.
Saudi-Arabien versucht, sich eben als neuen Logistik-Hub zu positionieren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat neue Infos zur Inflation und wir staunen über einen Schweizer mit einem sehr ungewöhnlichen Schlafplatz. Seit einer Woche herrscht eine wackelige Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA. Außerdem beinhaltet der Deal viele wichtige Punkte gar nicht. Keine Einigung beim Drohnen- und Raketenprogramm, keine Einigung bei der Atomfrage. Fakt ist aber, die Straße von Hormuz ist wieder offen. Der Verkehr läuft vorsichtig wieder an. Allein am Mittwoch konnten 70 Schiffe die Meerenge passieren. Vor dem Krieg waren es jeden Tag 130. Wie lange das Ganze hält, ist natürlich ungewiss. Donald Trump und die iranischen Revolutionsgarden haben eine ganze Region im Würgegriff. Die Golfstaaten sind extrem abhängig von der Straße von Hormuz. Wie geht man also mit einer so volatilen Situation um, die sich extrem auf die Wirtschaft auswirkt und von der niemand weiß, wann sie sich das nächste Mal ändert? Ich habe angerufen bei Dalia Samra-Rothe. Sie ist Delegierte der deutschen Wirtschaft für Saudi-Arabien, Bahrain und Jemen und sie lebt seit vielen Jahren in Riad. Die Frau weiß ganz genau, wie die saudische Regierung in diesen instabilen Zeiten ihre nächsten Schritte plant. Stichwort Logistik-Hub. Guten Morgen, Frau Samra-Rothe.
Schönen guten Morgen.
Frau Samra-Rothe, viele kritisieren den Deal zwischen den USA und dem Iran. Also man sagt keine Einigung beim Raketenprogramm, keine Lösung der Nuklearfrage, Proxys komplett ausgeklammert. Kann man in Riad trotzdem aufatmen?
In den Roundtable-Gesprächen mit deutschen Repräsentanten ist natürlich in gewisser Weise ein Optimismus eingekehrt, weil man sich erhofft, dass zumindest zum Herbst vielleicht die Situation besser wird. Gleichzeitig hören wir aber aus beiden Wirtschaftscommunities sehr stark auch Realismus, denn man ist auch darauf vorbereitet, dass das sogenannte New Normal werden könnte, sprich also immer wieder mal entsprechende Reisewarnungen und Auseinandersetzungen. Das ist eher eine Befürchtung momentan, aber man versucht eben im Moment sehr stark, sich eben auch auf eine neue Situation im neuen Osten, Nahen Osten einzustellen. Das heißt zum einen, dass man einen sehr großen Fokus auch von saudischer Seite auf das Thema Logistik setzt. Also einmal neuen Infrastrukturprojekten plant, die sozusagen auch ein bisschen Ergebnis dieser kriegerischen Auseinandersetzung sind. Man hat sich neu als Logistik-Hub positioniert und baut auch gerade was Infrastruktur für Energie angeht. Einmal ist der große Fokus auf die Ost-West-Pipeline, die ja aus der Ostprovinz in die Westprovinz und dann über das Rote Meer 5 bis 7 Millionen Barrel am Tag exportiert an Öl, die dann eben über den Suezkanal verschifft werden. Dort hören wir, gibt es neue parallele Infrastrukturprojekte, um sozusagen auch da die Volatilität herauszunehmen und eine parallele Pipeline zu haben. Die Ost-West-Pipeline war ursprünglich mal in den 80er Jahren während des Iran-Irak-Krieges gebaut worden. Da profitieren deutsche Unternehmen momentan auch. Wir sehen zum einen natürlich auch bei der Optimierung der Ost-West-Pipeline in Form von Pumpstationen sind viele deutsche Unternehmen zum Zuge gekommen. Aber viele weitere deutsche Unternehmen schauen eben momentan, inwieweit sie dort auch bei weiteren Projekten eben zum Zuge kommen können.
Das heißt, dass die Situation, wie wir sie von außen betrachten, die ja nicht sonderlich stabil aussieht, dass sie trotzdem Möglichkeiten und Chancen auch für Unternehmen aus Deutschland bietet momentan, weil der Fokus sich ein bisschen geschiftet hat.
Das ist richtig. Wir sehen darüber hinaus neben der Infrastruktur, neben Infrastrukturprojekten in Pipelines, auch Infrastrukturprojekten im Bereich Bahn. Saudi-Arabien versucht sich eben als neuen Logistik-Hub zu positionieren und hat gerade vor 2 Wochen bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Jordanien, Syrien und der Türkei ein großes neues Bahnprojekt planen auf der alten Hijaz-Railway-Route, um dort eben aus Saudi-Arabien heraus auch langfristig, also das Projekt soll in 2 bis 3 Jahren fertiggestellt werden, schon langfristig eben dort auch seine Lieferketten zu stärken, um somit auch nach Europa zu transportieren, beziehungsweise auch gerade aus Europa eben Ware nach Saudi-Arabien zu importieren.
Ich finde es sehr beachtlich, wie schnell dieser Shift sich vollzogen hat. Ich war ja vor wenigen Monaten auch in Riad und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fokus dieser großen Infrastrukturprojekte. Und es ist wirklich beachtlich zu sehen, wie schnell sich das Ganze geändert hat jetzt.
Auf jeden Fall, weil wir sehen gerade das Thema Logistik, was immer schon sehr stark in der Vision 2030, diesem Öffnungsprozess Saudi-Arabiens verankert war, hat jetzt mit diesem Konflikt nochmal in gewisser Weise an Fahrt gewonnen. Und der Fokus ist von vielen der Megaprojekte, die zum Teil auch hochdefizitär waren, ist geschiftet auf eben Logistikprojekte, Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit Logistik. Aber auch gleichzeitig das Thema Lebensmittel hat einen großen Fokus bekommen. Das Thema Hydroponics, eben mit wassersparender Technologie Lebensmittel anzubauen, hat zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Und gleichwohl hatte Saudi-Arabien eigentlich von den hohen Ölpreisen profitiert, die jetzt wieder fallen, weil sich die Lage eben entspannt gewissermaßen. Ist es also unterm Strich für Riad ein Gewinn oder ein Verlust jetzt? Also die Entwicklung, die jetzt zu beobachten ist nach diesem Phase-1-Deal mit den USA?
Die hohen Ölpreise sind sicherlich eher immer positiv zu werten. Allerdings in diesem Konflikt muss man bedenken, und das hören wir sehr stark aus der deutschen Wirtschaft, dass gerade auch in der Ostprovinz durchaus Infrastruktur getroffen wurde, petrochemische Infrastruktur, die repariert werden muss. Also dort auch entsprechend hohe Kosten entstanden sind. Darüber hinaus, das sehen wir auch in der deutschen Wirtschaft, ist ein neuer Fokus auf den Verteidigungssektor. Man möchte sich unabhängiger auch von den USA machen. Und auch die Bundesregierung hat ja die Ausfuhrgenehmigung im Verteidigungsbereich gelockert nach Saudi-Arabien, beziehungsweise auch die Prozesse beschleunigt. Und daher sehen wir durchaus auch weiteren Sektor, der interessant für deutsche Unternehmen ist in dem Bereich.
Und die Region insgesamt, die sortiert sich momentan neu nach dieser ersten und hoffentlich letzten Phase der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Iran und den USA. Haben wir gesehen, dass der Iran jetzt in diesem Konflikt was gelernt hat oder vielmehr demonstriert hat. Die Straße von Hormuz ist ein Hebel und jederzeit wieder benutzbar natürlich. Saudi-Arabien exportiert selbst durch diese Straße. Wir hatten auch von der Ost-West-Pipeline gesprochen, aber trotzdem ist das eine sehr wichtige Straße für Riad. Und Saudi-Arabien sitzt also gewissermaßen mit im Boot, das Iran steuern kann sozusagen. Wie verändert das die Kalkulation in Riad?
Richtig, das ist das Ergebnis. Die Infrastrukturprojekte, die neuen Planungen sind sozusagen das Ergebnis dieses Konfliktes, sich sozusagen aus der Straße von Hormuz, die zunehmend eben in Anführungszeichen zurückzuziehen, um somit auch die Lieferketten nicht zu gefährden. Wir sehen eben, dass auch sehr große Befürchtungen in der saudischen wie auch in der deutschen Wirtschaft bestehen, dass eben eine Maut eingeführt wird, weil das entsprechend wirtschaftliche Auswirkungen vor Ort hätte, aber natürlich auch global. Das sind alles Entwicklungen, in denen wir sehr stark sehen, dass man den Logistik-Hub gegenüber dem Roten Meer sowie eben auch über Jordanien, Syrien eben ganz neu ausbaut und man sich durchaus bewusst ist, dass es mindestens 3 bis 4 Jahre braucht. Aber die ersten Anfänge, gerade was die Hafeninfrastruktur angeht, entlang der Westküste, also Westprovinz, hat man gesehen, dass man da sehr relativ schnell umgesetzt hat. Zum Beispiel hat man 500 Mitarbeiter aus dem Hafen am Golf aus Dammam nach Jeddah versetzt, um dort eben auch den Hafen die Kapazitäten komplett auszulasten. Man hat nördlich von Jeddah im King Abdullah Economic Port Infrastruktur entlang des Roten Meers aufgebaut und auch das bekannte NEOM-Projekt, also die Zukunftsstadt, die an der Grenze oben nach Saudi-Arabien gebaut wurde, die bereits schon vor dem Konflikt aufgrund von zu hohen Kosten hochdefizitär war und heruntergefahren wurde. Auch dort wird aufgrund der geostrategischen Lage ein neuer Fokus im Bereich Logistik und Hafeninfrastruktur gesetzt.
Wie wäre das Szenario für die Wirtschaft in der Region, in Saudi-Arabien, wenn dieser Deal in 60 Tagen kippt? Also wir haben eingangs darüber gesprochen, dass man jetzt darüber spricht, dass das möglicherweise das neue Normal ist sozusagen. Aber gibt es das Contingency Thinking, also so ein Schubladenplan, schon bei Unternehmen und bei der AHK, bei Menschen, die unternehmerisch tätig sind in dem Land?
Wir sind ja natürlich regelmäßig im Austausch mit all unseren Büros am Golf als AHK und besprechen eben auch gerade, was Lieferkettenresilienz angeht, im Rahmen von Roundtable-Gesprächen, das mit Entscheidungsträgern aus der Logistikbranche. Jedes Unternehmen bereitet sich auf das Szenario vor, hat es in Anführungszeichen in der Schublade. Was wir von den Unternehmen hören, ist, dass sie weiterhin im Land bleiben. Dadurch, dass auch das Projektgeschäft gerade in Saudi-Arabien weiter vorangeht, ist es wichtig, vor Ort zu bleiben, um somit auch nicht langfristig, wenn man sich herausgezogen hat, Schwierigkeiten bzw. schwer wieder in den Markt reinkommen könnte. Von daher ist das Szenario zu sagen, wir bereiten uns in einem schlechteren Ausgang auf das neue Normal vor, indem wir einfach sehr stark, was das Thema Lieferketten angeht, eben auf die neu geschaffenen Logistik-Hub- und Infrastrukturkanäle setzen und gleichzeitig eben versuchen, das Projektgeschäft über die Präsenz im Land auch aufrechterhalten zu können.
Ja, wir merken also, bei allem, was in der Region los ist, findet die Wirtschaft ihren Weg. Das ist eine positive Botschaft, die wir aus diesem Gespräch, glaube ich, mitnehmen können. Vielen Dank, Frau Samra Rothe.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street. Und da gibt es News zum Thema Inflation. Guten Morgen, Anne. Was hast du da gehört?
Guten Morgen, Chelsea. Ich muss mich hier direkt mal entschuldigen. Ich bin ein bisschen heiser. Ich war gestern im Stadion hier in New York. Und da musste man als Deutscher ganz schön laut singen, um gegen die feiernden Ecuadorianer anzukommen. Und so wie das Spiel gestern für Deutschland, fielen tatsächlich auch die neuen Inflationsdaten aus. Nämlich eher nicht so dolle. Der von der Notenbank bevorzugte PCE-Preisindex ist im Mai auf Jahressicht um 4,1% gestiegen. Der Kernwert ohne Energie und Lebensmittel liegt bei 3,4%. Beides sind die höchsten Raten seit 2023. Haupttreiber bleibt die Energie, wo ja die Preise wegen des Iran-Kriegs nochmal deutlich zugelegt haben. Aber zunehmend schlagen die höheren Kosten auch bei Mieten, Finanzdienstleistungen und Versicherungen durch. Spannend ist, trotz dieser Inflationszahlen bleibt die Wirtschaft erstaunlich robust. Die Konsumausgaben sind im Monatsvergleich um 0,7% gestiegen, die Einkommen genauso und auch das Wachstum wurde auf gut 2% nach oben revidiert, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zurückgegangen sind. An den Märkten heißt das also übersetzt, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September bleibt hoch, auch wenn die unmittelbare Reaktion an der Börse zumindest gestern relativ gelassen ausfiel.
Und Anne, was ist an der Börse sonst noch so los gewesen?
Ja, da gab es tatsächlich einen klaren Graben zwischen Tech und dem Rest des Markts. Die Nasdaq ist um knapp 0,5% gefallen und hat damit ihre erste viertägige Verlustserie seit Februar hingelegt, während der S&P 500 praktisch unverändert schloss. Der Dow Jones dagegen konnte leicht zulegen und in der Spitze sogar ein neues Rekordhoch markieren. Getragen vor allem von Gesundheits-, Finanz- und Industriewerten wie zum Beispiel Johnson & Johnson und Caterpillar, die jeweils zwischen 1 und 6% 10% zulegt. Ne? Belastet wurde der Markt vor allem von den großen Tech-Namen. Apple fiel zum Beispiel um 6%, nachdem der Konzern wegen höherer Chip- und Speicherkosten die Preise für MacBooks und iPads anhebt. Und auch Microsoft mit teuren Xbox-Konsolen. Alphabet und Meta standen auch unter Druck. Hier fürchten die Anleger sinkende Margen durch steigende Halbleiterpreise. Auf der Gewinnerseite standen dagegen die Chip-Spezialisten. Micron legte nach seinen starken KI-getriebenen Zahlen fast 16% zu und auch andere Halbleiterwerte wie Qualcomm konnten anziehen. Also insgesamt echt durchwachsen, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Nach einer langen Partynacht landen manche auf der Parkbank. Andere auf dem Sofa. Und dann gibt es Menschen, die auf einem 5 Meter großen Stück Käse aufwachen. Genau das ist am Wochenende beim Mountainbike-Weltcup im schweizerischen Lenzer Heide passiert. Ein Käsesponsor der besten Mountainbiker der Welt hatte einen riesigen, aufblasbaren Kunststoff-Gruyère-Käse im Zielraum aufgebaut. Ein junger Mann, scheinbar mit ordentlich Alkohol im Blut, hatte dann nachts auf dem Weg ins Hotel offenbar Gefallen an dem riesigen Werbekäseleib gefunden. Er hat den Gruyère aus der Verankerung gelöst, ihn bis zum nahen Heidsee geschleppt und daraus kurzerhand seine ganz persönliche XXL-Käse-Luftmatratze gemacht. Am nächsten Morgen staunten die Besucher der Promenade nicht schlecht. Mitten auf dem See lag der Käsekapitän eingerollt auf seinem Gruyère, Schuhe und Kleidung fein säuberlich neben sich abgelegt. Und er schlief seelenruhig. Als der Fischereiaufseher ihn schließlich mit Megafon geweckt hat, hat der Verschlafene versucht, mit den Armen ans Ufer zu paddeln. Das Problem, der Käse hatte offenbar keinen Vortrieb. Erst ein Motorboot hat den Ausflug der wohl größten Käseplatte der Schweiz beendet. Immerhin, weder der Mann noch der Käse kamen zu Schaden. Die Veranstalter haben sogar auf eine Anzeige verzichtet. Die Moral der Geschichte? Im Leben kommt es nicht darauf an, wie du startest, sondern ob du weißt, wie du wieder an Land kommst. Der Mann wusste es nicht, der Käse auch nicht, aber irgendwie hat's dann doch geklappt. And that's how the cheese floats. I just been living life feed a bankroll, had a saying go, got it flooded to my ankles, need a raincoat, pair of boots and a dang bow, gotta stay flow, I might pull up in a stagecoach playing Beethoven. Whoa. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier die Morning Briefing Weekend Edition mit meiner Kollegin Aleph Doğan. Same time, same place. Always think of the hook first. Now I gotta make a bag just to keep the lights on. I'm on your desktop, I'm an icon. They say, hi, con, could you put a price on? I said, I ain't selling nothing, these are my songs. Yeah,